If you have your outline there, you need to turn to page 9, oblique 1.
Bitte schlagt eure dritte Studienhilfe auf Seite 4 auf. Wir befinden uns mitten in diesem einleitenden Abschnitt, Hebräer 9, die ersten 5 Verse. Es hatte nun zwar auch der erste Bund Satzungen des Dienstes und das irdische Heiligtum, denn es wurde ein vorderes Zelt aufgerichtet, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, das das Heilige genannt wird, hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug, der das Manna enthielt, und der Stab Aarons, der gesprost hatte, und die Tafeln des Bundes waren. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Versöhnungsdeckel bzw. Gnadenstuhl oder Deckplatte überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Wir wollen uns noch etwas bei dieser Stelle über die Stiftshütte aufhalten, weil ein Verständnis der Stiftshütte wirklich eine wesentliche Voraussetzung für das Verständnis des Hebräerbriefs ist. Wenn du die grundlegenden Fakten über die Stiftshütte nicht kennst, kannst du im Grunde auch nicht verstehen, was uns der Autor des Hebräerbriefs nahebringen möchte. Es heißt hier, im ersten Teil des Zelts, also im vorderen Zelt, das heißt dem sogenannten Heiligen, befand sich ein Tisch mit den sogenannten Schaubroten, ein Tisch mit den 12 Brotlaiben, die jeden Tag öffentlich gezeigt wurden, die frisch waren und auf dem Tisch angeordnet wurden, stand auf der rechten Seite. Auf der linken Seite gegenüber des Tisches befand sich der siebenarmige Leuchter, dessen Licht auf die Brote fiel. Im Heiligen befand sich außerdem auch noch der goldene Räucheraltar. Wir müssen genau darauf achten, was der Autor des Hebräerbriefs hier sagt. So erklärt er beispielsweise in Vers 3 und 4, hinter dem zweiten Vorhang sei ein Zelt gestanden, das das Allerheiligste genannt wird, das einen goldenen Räucheraltar und die Bundeslade hatte. Doch der Beschreibung des zweiten Buchs Mose zufolge, die Verweisstellen findet ihr hier in der Studienhilfe, war der goldene Räucheraltar der dritte Gegenstand im Heiligen, also im vorderen Zelt unmittelbar vor dem zweiten Vorhang. Er befand sich genau dort, da der hohe Priester, wie wir noch sehen werden, als er ins Allerheiligste ging, was er nur einmal im Jahr tat, zwei Dinge mitnehmen musste: das Blut des Sündopfers und das Rauchfass, ein bronzener Behälter an einer Kette, in dem sich glühende Kohlen befanden. Man legt die glühenden Kohlen auf den Boden des Rauchfasses und das Räucherwerk normalerweise obendrauf. Das Räucherwerk gibt dann einen schönen, weißen, wohlduftenden Rauch ab. Der hohe Priester musste also mit diesem Rauchfass mit Räucherwerk vom goldenen Räucheraltar ins Allerheiligste hineingehen. Deshalb legen sowohl die Logik als auch die Beschreibung in 2. Mose den Schluss nahe, dass der hohe Priester im Heiligen, bevor er durch den zweiten Vorhang ging, Zugriff auf diesen Räucheraltar gehabt haben musste, da er ja nicht ohne Räucherwerk von diesem Altar durch den Vorhang gehen konnte. Wäre er ohne Räucherwerk oder ohne das Blut hineingegangen, wäre er augenblicklich gestorben. Beide waren für ihn absolute Grundvoraussetzungen, um überhaupt in die unmittelbare Gegenwart Gottes im Allerheiligsten hineingehen zu können. Wenn der Autor des Hebräerbriefs sagt, im Allerheiligsten sei ein goldener Räucheraltar gestanden, meint er meiner Auffassung nach damit, dass der goldene Räucheraltar um des Allerheiligsten willen da war. Er war dafür da, Zutritt ins Allerheiligste zu verschaffen. Obwohl er im Heiligen stand, war sein Zweck doch auf das Allerheiligste ausgerichtet. In diesem vorderen Zelt, dem Heiligen, standen demnach drei Gegenstände: der Tisch mit den Schaubroten, der Leuchter mit Olivenöl, der ein helles, klares Licht gab, und dann unmittelbar vor dem zweiten Vorhang der goldene Räucheraltar. In meiner nur auf Englisch erhältlichen Kassettenserie The Way into the Holiest gehe ich ausführlich auf dieses Thema ein. Ich möchte an dieser Stelle nur sagen, dass für mich unter anderem das Schaubrot auf dem Tisch für den menschlichen Willen, also seine Stärke, steht. Der Leuchter, der erleuchtet, ist der Intellekt. Der Räucheraltar steht für die Emotionen. Somit vergleiche ich dieses vordere Zelt mit der menschlichen Seele, die aus Wille, Intellekt und Emotionen besteht. Den Bereich hinter dem zweiten Vorhang vergleiche ich mit dem Geist. Du musst erst deine Seele in Ordnung bringen, bevor du in den Bereich des Geistes hineingehen kannst. Das Erste, was auf die Reihe gebracht wird, ist dein Wille. Als Zweites dein Verständnis, das durch das Öl des Heiligen Geistes erleuchtet werden muss. Dann wirft das erleuchtete Verständnis Licht auf die Schaubrote. Dann ist da noch, um überhaupt ins Allerheiligste zu gelangen, der goldene Räucheraltar, der meinem Verständnis nach die Emotionen symbolisiert, und der wohlriechende Rauch, der von ihm aufsteigt, ist ein Sinnbild für Anbetung. Es gibt einige Deutungen des Christentums, die in erster Linie die Emotionen hervorheben. Es gibt aber auch welche, die die Bedeutung der Emotionen komplett leugnen. Ich halte beide Sichtweisen für einseitig. Ich glaube jedoch, dass man zuerst seinen Willen auf der Reihe haben muss, um seinen Emotionen freien Lauf lassen zu können. Als Zweites braucht man einen erleuchteten Intellekt. Dann kannst du deinen Emotionen in der Anbetung freien Lauf lassen. Nur auf diese Weise kannst du in die unmittelbare Gegenwart Gottes gelangen. Ich denke, ein Mensch, der durch und durch intellektuell und komplett unemotionell ist, schafft es im Grunde nie bis in die Gegenwart Gottes. Die Tochter von William Booth, die Gründerin der Heilsarmee in Frankreich, sagte einmal etwas, das ich nie vergessen habe. Christus liebt uns leidenschaftlich und er möchte leidenschaftlich geliebt werden. Ich denke, ein Christentum ohne Leidenschaft ist ein unvollständiges Christentum. Die meisten Menschen, die in der Welt etwas für Jesus Christus bewegt haben, waren Menschen mit leidenschaftlicher Überzeugung und leidenschaftlichen Gefühlen. Bitte denkt über diesen Satz nach. Christus liebt uns leidenschaftlich und er möchte leidenschaftlich geliebt werden. Es gibt eine leidenschaftliche Verehrung Jesu, die der einzige Weg durch den Vorhang ist. Und wenn du ohne sie hineingehst, würdest du, nach Kategorien des Alten Testaments betrachtet, sterben. Vielleicht gibt es deshalb etliche tote Glieder am Leib Christi. Beschäftigen wir uns nun mit den Gegenständen, die sich in der Bundeslade, also hinter dem zweiten Vorhang, befinden. Der Autor des Hebräerbriefs ist interessanterweise in dieser Beziehung sehr konkret. Vers 4. Der goldene Krug mit Manna, der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes. Bundeslade heißt auf Englisch Ark of the Covenant, also wörtlich Arche des Bundes. Und sie ist immer ein Bild für Jesus Christus. Das ist nicht die einzige, aber die wichtigste Bedeutung. In den Schriften des Alten Testaments gab es zwei Archen, die große Arche Noah und die kleine Arche in der Stiftshütte. Beide stehen für Christus. Die große Arche repräsentiert dich in Christus, die kleine Arche repräsentiert Christus in dir. Christus in dir birgt in sich diese drei Gegenstände, den goldenen Krug mit Manna, Aarons Stab, der zu sprießen begonnen hatte, und die Tafeln des Bundes. Ich interpretiere dies so, wie ich es verstehe. Ich möchte klar und deutlich sagen, dass dies nicht die einzige Möglichkeit der Interpretation ist, es ist einfach die Art und Weise, wie mir diese Dinge anschaulich geworden sind. Der Krug mit Manna, das 40 Jahre lang in der Wüste Israels Nahrung gewesen war, steht für mich für die innerliche Gemeinschaft oder, wenn man so sagen darf, Kommunion mit Christus. Bei der anglikanischen oder episkopalen Kommunion heißt es am Ende: Iss Christus durch Glauben in deinem Herzen. Das symbolisiert für mich das Manna, sich im Herzen an Christus nähren. Es ist eine unsichtbare Kommunion bzw. Gemeinschaft, die durch nichts in der Welt, die uns umgibt, beeinträchtigt, gestört oder behindert werden kann, weil sie ja im Bereich des Geistes liegt, im Herzen, und von Gott dort hineingelegt wurde. Der Stab Aarons, der mit den 11 anderen Stäben vor die Bundeslade gelegt worden war und innerhalb von 24 Stunden zu blühen begonnen, gesprosst und Mandeln hervorgebracht hatte, wodurch Gott Aaron vor den Anführern der 11 anderen Stämme als seinen auserwählten Hohepriester bestätigte, dieser Stab steht für das Auferstehungsleben. Interessanterweise ist die Mandelblüte rein weiß und der Mandelbaum ist der erste Baum, der in Israel zu blühen beginnt. Er blüht unglaublich schnell. Das ist ein Bild für das Auferstehungsleben. Jesus wird durch die Auferstehung aus den Toten als der Heiland und Hohepriester Gottes bestätigt. Und weil er aus den Toten auferweckt wurde, wurde er auch der Fürst oder Herrscher über die Könige der Erde. Vielleicht notiert ihr euch als Verweisstelle Offenbarung 1,5 den Gruß des dreieinigen Gottes. Und das ist wirklich aufregend. Jede Person der Dreieinigkeit schickt hier ihre Grüße. Offenbarung 1,4. Johannes, den 7 Gemeinden, die in Asien sind. Gnade euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt. Das ist Gott Vater. Und von den 7 Geistern, die vor seinem Thron sind. Das ist der siebenfältige Heilige Geist. Und von Jesus Christus, der dreierlei ist, der der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Diese drei Dinge stellen eine logische Abfolge dar. Weil er der treue Zeuge war, wurde er der Erstgeborene aus den Toten. Und als Erstgeborener aus den Toten wurde er der Fürst der Könige der Erde. Das Auferstehungsleben führt somit auch zu Herrschaft und Autorität. Der Stab steht für Auferstehung und Herrschaft, die in Christus uns gehören. Die Tafeln mit den 10 Geboten stehen, wie ihr meiner Interpretation zufolge sehen werdet, für das ewige Gesetz Gottes. Wir lesen in der Studienhilfe, dass die Bundeslade zur Zeit Moses alle drei Gegenstände enthielt, den Krug mit Manna, den Stab und die Steintafeln. Doch als sie in Salomos Tempel gebracht wurde, enthielt sie nur noch die Steintafeln. Lesen wir hierzu 1. Könige 8,9 eine Beschreibung dessen, was in Salomos Tempel gebracht wurde, die in Vers 9 recht spezifisch ist. Nichts war in der Lade als nur die beiden steinernen Tafeln, die Mose am Horeb dort hineingelegt hatte, als der Herr mit den Söhnen Israel einen Bund schloss, als sie aus dem Land Ägypten zogen. In der Studienhilfe erkläre ich in kurzen Worten wiederum meine Sicht der Dinge. Ich lese: Die Stiftshütte Moses ist ein Sinnbild für die Kirche auf ihrer irdischen Pilgerreise, mobil, tragbar, zum Teil auf der Schulter von Männern, ohne sichtbare Schönheit oder Herrlichkeit. Damals wurden die meisten heiligen Gegenstände von Männern auf der Schulter getragen und nicht einmal auf Wägen verladen. Ihr erinnert euch, als jemand die Bundeslade auf einen Wagen stellte und versuchte, sie zu halten, als sie ins Rutschen kam, starb er augenblicklich. Gott hatte es so verfügt, dass alles Heilige auf der Schulter von Männern getragen werden sollte. Dann lasen wir eben, dass die Bundeslade keine sichtbare Schönheit hatte. Sie war außen mit etwas bedeckt, was man normalerweise als Dachsfell bezeichnet, auch wenn man sich dessen nicht ganz sicher ist. Es war auf jeden Fall ein raues, unansehnliches Fell. Von ihrer äußeren Erscheinung her ließ nichts darauf schließen, dass sich in der Bundeslade derart gewaltige und prächtige Gegenstände befanden. Das ist also ein Sinnbild für die Kirche oder Gemeinde auf ihrer irdischen Pilgerreise. Keine äußerliche Schönheit, kein Glanz, keine Pracht, mobil und tragbar. Wenn sie an einem Ort verfolgt wird, packt sie ihre Sachen zusammen und baut alles an einem anderen Ort wieder auf. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir nicht versuchen, aus der Stiftshütte den Tempel zu machen. Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich denke, viele Denominationen und religiöse Gruppierungen versuchen, die Stiftshütte zum Tempel zu machen. Aber sie sollte eben kein Tempel sein. Sie sollte immer mobil, beweglich, leicht, flexibel und anpassungsfähig sein. Als ich die Gemeinde des Neuen Testaments studierte, beeindruckte mich ganz besonders, dass sie so flexibel war. Sie brauchte keine bestimmten Rahmenbedingungen. Man baute sie irgendwo auf und sie florierte. Sie war wie die Stiftshütte, sie konnte von Ort zu Ort gebracht werden. Sie war leicht zusammenzubauen und leicht in Stücke zu zerlegen und es dauerte nicht lange, sie woanders hinzubringen. Versuch nicht, dich selbst davon zu überzeugen, dass du in einem Tempel wohnst, denn das tust du nicht. Die Rahmenbedingungen in einer Stiftshütte sind ganz anders als die in einem Tempel. Lass dich nicht nieder und sag, das war's, ab jetzt wird es immer so sein, denn du wirst vielleicht eine Überraschung erleben. Als die Wolke sich weiter bewegte, ging die Bundeslade mit. Der Tempel Salomos bewegte sich nie. Er war ein für allemal an einem Ort, und viele Christen sind, und ich denke, ich kann das ohne Übertreibung sagen, nicht an ein derart mobiles Leben gewöhnt. Ich habe mich daran gewöhnt. Wenn die Wolke weitergeht, bin ich bereit, mitzugehen. Die Gemeinde muss bereit sein, mitzugehen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Das lesen wir später im Hebräerbrief. Der Tempel Salomos war unglaublich solide, absolut permanent und von atemberaubender Schönheit. Das ist die Gemeinde im nächsten Zeitalter, so wie ich es verstehe, wenn Gottes Reich auf Erden errichtet werden wird. Dann werden wir nicht mehr auf der Flucht sein, nicht mehr auf der Wanderschaft, sondern wir werden Herrscher sein. Ohne näher darauf eingehen zu können, möchte ich noch sagen, dass sich mit dem Übergang von der Stiftshütte zum Tempel einiges verändert hat. Wie gesagt, wurden einige Dinge aus der Bundeslade herausgenommen. Wir wissen nicht, wer sie herausgenommen hat oder wann das geschah, sie waren einfach nicht mehr darin enthalten. Die innere Gemeinschaft, die Gemeinde Jesu in diesem Zeitalter hat, wird dann in eine offenkundige Gemeinschaft übergehen. Jesus sagte zu seinen Jüngern beim letzten Abendmahl, ich wollte das Abendmahl mit euch feiern, weil ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis an den Tag, da ich's neu trinken werde mit euch in meines Vaters Reich. Doch wenn es im Reich Gottes errichtet sein wird, wird es jedermann sehen, es wird offenkundig sein. Wir werden dann keine geheime Gemeinschaft im Geist mit Christus mehr haben, sondern eine offenkundige Gemeinschaft von Angesicht zu Angesicht. Der Stab Aarons wurde aus der Bundeslade herausgenommen, weil wir durch die Auferstehung in ein unverderbliches, ewiges Leben in einem verherrlichten Leib übergegangen sein werden. Es wird nicht mehr verborgen sein, sondern offenkundig. Wir haben das Auferstehungsleben bereits geschmeckt, doch unser Körper ist noch nicht ganz davon in Beschlag genommen worden. Es gibt eines, was ewig Bestand hat. Was? Das ewige, unveränderliche Gesetz Gottes. Das hat mich tief beeindruckt. Es gibt ein ewiges Gesetz der Gerechtigkeit, das niemals aus dem Herzen Christi herausgenommen werden wird und dauerhaft im Herzen eines jeden von uns bleiben muss. Die Gerechtigkeit durch Glauben, die Gott verlangt. Es ist ein ewiges Gesetz der Gerechtigkeit. Ich denke, wir haben nicht genügend Wertschätzung dafür, wie hoch Gott Gerechtigkeit einschätzt. Das ist die Botschaft des Hebräerbriefs, Heiligkeit und Gerechtigkeit. Das war ein Bild für die Gegenstände in der Stiftshütte und vom Übergang von der Stiftshütte zum Tempel. Ich möchte noch etwas über die Cherubim im Tempel Salomos sagen. Cherubim ist die Mehrzahl von Cherub, das hebräische Wort lautet Cheruv und ist das moderne hebräische Wort für Kohl. Das hört sich nicht sehr romantisch an, aber meiner persönlichen Meinung nach, und ich verlange dafür keinen Aufpreis und ich könnte mich auch komplett irren, leitet sich das Wort für Cherub von dem Wort für Kohl her, weil die Blätter eines Kohls so aus dem Strunk des Kohlkopfs herauswachsen, wie die Flügel eines Cherub an seinem Körper angewachsen sind. Das ist meine persönliche Theorie. Ich verlange von niemand anderem, dass er sie glaubt. Wie dem auch sei. In der Stiftshütte blickten sie nach innen über den Deckel der Bundeslade und streckten ihre Flügel nur über die Bundeslade aus, nirgendwo anders hin. Nur über den Bereich oberhalb der Bundeslade. Doch wenn man nachliest, stellt man fest, dass die Cherubim im Tempel Salomos nach außen blickten und ihre Flügel nach allen Seiten ausstreckten. Jeder Flügel war 5 Ellen, also über 2 Meter lang, was doch eine ziemliche Länge ist. Gemeinsam deckten sie die 20 Ellen ab. die die komplette Breite des Allerheiligsten bildeten. Auch das ist wieder ein Bild für Expansion. Was vorher kompakt war und sich nur auf die Bundeslade, also Christus, konzentrierte, wurde nun erweitert und bedeckte die ganze Breite des Allerheiligsten. Sehr interessant ist auch, dass sich die Abmessungen der Bundeslade nie ändern, weil die Bundeslade ja Gott repräsentiert. Gott braucht nicht größer zu werden. Er muss nicht expandieren. Er ist bereits der Schöpfer, der Allmächtige, das Alpha und das Omega. Das waren einige Kommentare zu den Versen 1 bis 5. Nun gehen wir weiter zu Vers 6 von Kapitel 9. Wir lesen bis Vers 10 und ich werde wieder aus dem Griechischen übersetzen. Ich muss euch an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Autor des Hebräerbriefs in den Zeitformen, die er hier verwendet, von der Zeit Moses bis in seine eigene Zeit hineingeht und sich vor seinem inneren Auge den Tempel, also den zweiten Tempel, vorstellt, der zu seiner Zeit noch stand. Die Zeitform wechselt deshalb in die Gegenwart. Doch das Bild bezieht sich immer noch auf die Stiftshütte. Ihr werdet auch feststellen, dass es Übersetzungsvarianten gibt. Im Englischen verwendet eine Version die Gegenwartsform und eine andere bleibt bei der ersten Vergangenheit der vorangehenden fünf Verse. Ich werde so wörtlich wie möglich übersetzen. Das klingt vielleicht nicht elegant, aber ihr werdet daraus eure eigenen Schlussfolgerungen ziehen können. Vers 6. Wenn diese Dinge aber so eingerichtet sind, gehen in das vordere Zelt die Priester jederzeit hinein und verrichten den göttlichen Dienst. Beachtet die Gegenwartsform. Er sagt nicht gingen hinein, sondern gehen hinein. In das zweite, aber einmal im Jahr allein der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er darbringt für sich selbst und die Sünden der Unkenntnis des Volkes. Damit zeigt der Heilige Geist an, dass der Weg in das Allerheiligste noch nicht geoffenbart worden ist, solange das vordere Zelt noch Bestand hat, was ein Gleichnis oder ein Symbol ist für die gegenwärtige Zeit, in der sowohl Gaben als auch Opfer dargebracht werden, die den, der Gottesdienst übt, in Bezug auf das Gewissen nicht vollkommen machen können, da sie nur auf Essen und Trinken und verschiedenen, ich füge hier das Wort, zeremoniellen Waschungen beruhen. Satzungen, die sich auf das Fleisch beziehen, die auferlegt sind bis zur Zeit der Neuordnung oder der neuen Ordnung. Ich möchte auf diese Passage eingehen und dafür etwas aus meiner Studienhilfe vorlesen, Seite 5. Der Verfasser leitet weitere Erkenntnisse von der Stiftshütte des Mose ab, überträgt diese nun aber direkt auf den Dienst im zweiten Tempel, der zu jener Zeit noch steht. Ein einzigartiges Merkmal des Allerheiligsten, es wurde nur einmal im Jahr vom Hohepriester betreten und zwar am Versöhnungstag Yom Kippur. Nun schlagen wir 3. Mose 16 auf und ich lese noch einen Satz. Die Funktion des Hohepriesters im irdischen Heiligtum war ein Sinnbild für die künftige Funktion Jesu im himmlischen Heiligtum. Nun also 3. Mose 16. Ich denke, wir müssen diese Verse lesen, weil wir unbedingt wissen müssen, was damals vor sich ging. Vers 1. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor den Herrn traten und starben. Das waren die beiden ältesten Söhne Aarons, Nadab und Abihu. Sie gingen mit einem, wie die Bibel es nennt, fremden Feuer in die unmittelbare Gegenwart Gottes und starben augenblicklich. Aaron hatte also seine zwei ältesten Söhne verloren und die Lektion lautet: Achte genau darauf, wie du in die Gegenwart Gottes gehst. Nun folgt die Anwendung. Und der Herr sprach zu Mose: Rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs. Das Heiligtum innerhalb des Vorhangs ist das Allerheiligste. Dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Und diese Wolke ist die sogenannte Shekinah-Herrlichkeit Gottes. Also der Ort, wo Gott persönlich erscheint, ist das Allerheiligste. Es ist das Allerheiligste, weil Gott dort erscheint. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem Jungstier für das Sündopfer und einem Widder für das Brandopfer. Ich halte es für bezeichnend, dass die Bibel, sobald sie über das Hineingehen in das Allerheiligste spricht, über ein Sündopfer spricht. Das bedeutet, es muss erst etwas gegen die Sünde unternommen worden sein, bevor jemand dort hineingehen kann. Er soll einen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen und leinene Beinkleider sollen auf seinem Fleisch sein. Und mit einem leinenen Gürtel soll er sich umgürten und einen Kopfbund aus Leinen sich umbinden. Das sind heilige Kleider. Er soll sein Fleisch im Wasser baden und sie dann anziehen. Beachtet, dass er nicht sein gesamtes Ornat trägt, sondern nur diese leinene Kleidung. Leinen ist ein Bild für Reinheit und Gerechtigkeit. Aber er ist seiner Herrlichkeit entledigt worden. Und er trägt auch nicht das Gewand mit den Glöckchen am Saum. Solange er herumging und die Glöckchen klingelten, wusste Israel, dass er noch am Leben war. Jetzt trägt er die Glöckchen nicht mehr, weil dies ein Symbol dafür ist, dass Jesus Christus sein Leben hingibt. Nachdem er zunächst seine ganze Herrlichkeit ablegt, indem er Mensch wird, aber dabei stets seine absolute Reinheit behält. Die Betonung liegt auf vollkommener, sündloser Reinheit, ohne göttliche Herrlichkeit. Vers 5. Und von der Gemeinde der Söhne Israel soll er zwei Ziegenböcke nehmen für das Sündopfer und einen Widder für das Brandopfer. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass Sünde zwar immer Sünde ist, aber die Sünden einiger Menschen größere Probleme bereiten als die Sünden anderer. Je höher eine Person im Reich Gottes steht, desto mehr Probleme bereitet seine Sünde. Es gab drei Ebenen oder Stufen von Sündopfern. Wenn der hohe Priester gesündigt hatte, musste er einen Stier bringen. Wenn ein Herrscher gesündigt hatte, musste er einen Widder bringen. Wenn ein normaler Mensch gesündigt hatte, konnte er eine Ziege oder ein Schaf bringen. Ich habe das immer sehr eindringlich gefunden, wenn ich mir das so vorstelle. Wenn der hohe Priester gesündigt hat, musste er vor das Lager hinausgehen, seinen Stier holen, sich vergewissern, dass dieser keine Fehler hat und ihn dann die ganze Strecke bis zum Eingang der Stiftshütte durch das Lager führen und ihn dort töten. Er konnte unmöglich vor den Leuten verbergen, dass er Probleme hatte. Wenn die Leute sahen, wie Aaron oder der hohe Priester seinen Stier durch das Lager führte, wusste jedermann, dass er gesündigt hatte. Er brachte ein sehr großes und sehr wertvolles Opfer. Ein Herrscher musste nur einen Widder bringen und wie gesagt das einfache Volk ein Schaf oder eine Ziege. Vers 6. Und Aaron soll den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist, herbeibringen und Sühnung erwirken für sich und für sein Haus. Beachte, dass hier mit Nachdruck darauf hingewiesen wird, dass dieser hohe Priester zunächst einmal für seine eigene Sünde ein Opfer bringen muss. Ja, interessanterweise heißt es, für seine eigene Sünde und für die Sünde seines Hauses bzw. seiner Familie. Das ist ein Prinzip, der Vater ist verantwortlich für das Haus. Auch beim Passa war es die Aufgabe des Vaters, das Blut an die Türpfosten zu streichen. Und er soll die zwei Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Azazel ist für die Juden ein sehr vertrautes Wort. Es meint den Sündenbock. Wir werden uns kurz mit der Bedeutung des Sündenbocks beschäftigen. Ich hoffe, ich kann das richtig rüberbringen, aber ich denke, dass wir aus diesem Kapitel einige sehr ernste Lektionen in Bezug auf das jüdische Volk lernen können. Ich würde sagen, die Lektion hier lautet, entweder du akzeptierst den Sündenbock oder du wirst selbst zu einem. Das jüdische Volk spricht immer und immer wieder davon, es sei der Sündenbock für die Sünden anderer Nationen und in gewisser Hinsicht stimmt das. Wenn man eine Zeit lang in Israel gelebt hat, kann man diese Sichtweise nachvollziehen, weil Israel nach völlig anderen Maßstäben beurteilt wird als andere Nationen. Aber wir müssen hier weitermachen, Vers 9. Und Aaron soll den Ziegenbock herzubringen, auf den das Los für den Herrn gefallen ist, und ihn als Sündopfer opfern. Das ist also das Sündopfer. Doch der andere Ziegenbock ist einzigartig, es gibt nichts Vergleichbares in der ganzen Bibel. Man braucht ihn nur am Sühnetag, Vers 10. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel, den Sündenbock, gefallen ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn als Sündenbock in die Wüste fortzuschicken. Sühnung zu erwirken bedeutet eigentlich bedecken. Und Aaron bringe den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist, herbei und tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll von wohlriechendem, kleingestoßenem Räucherwerk und bringe es in den Raum innerhalb des Vorhangs. Er konnte also nicht hinter den zweiten Vorhang hineingehen, ohne dass ihn diese Wolke, die vom Räucherwerk aufstieg, sozusagen einhüllte. Sie bewahrte ihn davor, der direkten und unmittelbaren Gegenwart Gottes ausgesetzt zu sein. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor den Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. Und er nehme etwas von dem Blut des Jungstiers und sprenge es mit seinem Finger auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu, und vor die Deckplatte soll er siebenmal etwas von dem Blut mit seinem Finger sprengen. Die Deckplatte bzw. der Gnadenstuhl war der Deckel der Bundeslade. Zu beiden Seiten dieses Deckels befanden sich die Cherubim. Warum dieser Deckel als Gnadenstuhl bezeichnet wird, werdet ihr im weiteren Verlauf unserer Betrachtungen noch sehen. Das Blut musste auf die Vorderseite der Deckplatte an der Ostseite gesprengt werden, also an der Seite, von der sich der Priester der Bundeslade näherte, und es musste siebenmal darauf gesprengt werden. Sieben steht für etwas, das der Heilige Geist tut. Vers 15. Und er schlachtete den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und er bringe sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Jungstiers getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Zunächst brachte er sein eigenes Sündopfer, dann ging er zurück und brachte das Sündopfer für die Menschen. Sein eigenes Sündopfer war der Stier, das Sündopfer für die Menschen war der Ziegenbock. Und er erwirkte Sühnung für das Heiligtum wegen der Unreinheiten der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen nach allen ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung tun, das sich bei ihnen befindet, mitten in ihren Unreinheiten. Und kein Mensch soll in dem Zelt der Begegnung sein, wenn er hineingeht, um Sühnung im Heiligtum zu erwirken, bis er herauskommt. So erwirke er Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. Alles in diesem Kapitel unterstreicht die unglaubliche Ernsthaftigkeit, Feierlichkeit und Heiligkeit dieser Vorgänge. Vers 18. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn ist, und für ihn Sühnung erwirken. Und er nehme etwas von dem Blut des Jungstiers und von dem Blut des Ziegenbocks und tue es ringsherum an die Hörner des Altars. Der Altar hatte vier Seiten. Jede Seite musste mit dem Blut in Berührung kommen. Die Reinigung des Altars spricht meines Erachtens davon, die Anbetung des Volkes Gottes akzeptabel zu machen. Sie hing vom Altar ab. Vers 19. Und er sprenge etwas von dem Blut siebenmal mit seinem Finger an ihn und reinige ihn und heilige ihn von den Unreinheiten der Söhne Israel. Und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Begegnung und des Altars vollendet, dann soll er den lebenden Ziegenbock, den Sündenbock, herbeibringen. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und alle ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Die Alternativübersetzung lautet: all ihre Vergehen zusätzlich zu allen ihren Sünden. Es ist damit Schuld, Vergehen und Sünden gemeint und all das ist abgedeckt. Die drei Dinge sind nicht genau dasselbe. Mit Schuld ist hier eigentlich Rebellion gemeint. Vergehen ist der Verstoß gegen ein bekanntes Gesetz und Sünde heißt ganz einfach, nicht zur Ehre Gottes zu leben. Es sind drei Arten, Böses zu tun. Sie alle werden symbolisch auf den Kopf dieses Sündenbocks gelegt. Stellt euch nur vor, was das bedeutet. Machen wir weiter in Vers 21.